Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Samstag, der 10. März. Es ist der erste Tag unseres Wochenendretreats zum Thema Das Rad des Lebens. Ja, ihr seht neben mir so ein Rad des Lebens stehen. So ein Bild hängt in jedem tibetischen Tempel, meistens im Eingangsbereich. Ein herzliches Dankeschön geht übrigens an Norbert Menzel, der mir ein wunderschönes, hochauflösendes Foto zur Verfügung gestellt hat, das es möglich gemacht hat, hier das Ganze als Poster mitzubringen. Ihr habt es nochmal ausgedruckt, weil auf die Entfernung trotz der Größe des Posters nicht jedes Detail erkennbar ist. Am Ausdruck ist auch nicht jedes Detail erkennbar, aber das Bild bleibt ja länger stehen und dann kann man nochmal nachschauen. Ja, das ist ein Rad des Lebens. Wir sehen im Hintergrund das Rad des Lebens wie eine furchterregende Figur namens Yama. Das ist der Herr des Todes, der König des Totenreiches. Leicht auch erkennbar seine Funktion an den vielen Totenschädeln. Mit schrecklichen, furchterregenden Zähnen. Mit einem Tigerfell bekleidet. Das Rad des Lebens in seinen Klauen hält. Nun, er ist von Natur aus Herrscher des Totenreiches, aber wir wissen ja, wie sehr das Totenreich unser Leben hier auch beeinflusst. Wie viel unsere Handlungen beeinflusst sind eben von der Angst vor dem Tod. So reicht also die Macht des Herrschers des Totenreiches durch die Tatsache des Todes, durch das Ereignis des Todes, auch schon ins Leben hinein. Und hier steht er einfach als Herrscher des Ganzen, von Leben und Tod eigentlich auch da. Der Buddha ist hier ganz rechts oben klein, aber der entscheidende Punkt ist, er ist außerhalb. Er ist außerhalb dieses Rades, hat es transzendiert, die Einflüsse des Todes, und sich daraus befreit. Dieses Rad des Lebens stellt bildlich mehrere Lehren des Buddha dar. Wir fangen mal innen an. Wir sehen innen ein großes Schwein oder einen Eber. Das Schwein symbolisiert die Unwissenheit. Und aus dem Maul des Schweins kommen heraus ein Hahn und eine Schlange. Der Hahn steht für die Gier und die Schlange für den Hass. Also wir finden hier die Lehre von den drei Wurzelgiften, die wir ja alle kennen aus den vier edlen Wahrheiten, dass die Wurzelgifte, die unseren Geist beflecken oder vergiften, eben Unwissenheit, Hass und Verblendung sind. Manchmal werden sie dargestellt einfach als drei, die im Kreis angeordnet sind, im gewissen Sinn also gleichwertig. Hier in dem Beispiel, in diesem Rad des Lebens, wird es eher so dargestellt, dass die Unwissenheit sozusagen nochmal die Wurzel der Wurzelgifte ist, aus denen Hass und Verblendung hervorkommen. Ja, das will uns das Bild sagen. Entschuldigung, Gier und Hass. Ja? Also aus der Verblendung kommen Gier und Hass. Jetzt habe ich mich versprochen. Der Hahn steht für die Gier, die Schlange steht für den Hass und das Schwein, aus dem beides hervorkommt, für die Unwissenheit. Ja, das ist die Radnabe sozusagen, das Innerste, was diesen ganzen Wiedergeburtenkreislauf antreibt. Auf der rechten Seite sind Figuren, die den samsarischen Abstieg darstellen, aus den hohen Reichen in die tiefen Reiche. Und unten auf der linken Seite geht es aus den tiefen Reichen wieder in die hohen Reiche hinauf. Und weiter außen, zwischen den Speichen, sehen wir dann die sechs Daseinswelten, die sechs Welten, die es gibt. Also so im Sinne, wie wir gerne von Himmel und Hölle reden, dann hätten wir zwei Welten. Oder Himmel, Hölle, Fegefeuer, dann sind es drei. Je nach Glaubensrichtung, gibt es hier sechs Reiche. Das Oberste ist das Reich der Götter. Götter sind aber in dem Sinne jetzt keine Wesen, wir unterstellen ja, dass ein Gott ewig lebt. Ja, wir können uns das eigentlich nicht vorstellen, dass ein Gott geboren wird oder stirbt. Das passt nicht zu unserem Wort. Deswegen ist Gott nicht ganz passend. Es sind halt so Wesen, ja, die aber in, ich sag mal, im Himmel leben, ja. Sie leben halt im Himmel, sie haben alles, was sie brauchen, es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt, ja, alles geht gut, alles ist gut. Und sie leben da oben in den Wolken, ja, weit über den Schwierigkeiten des Menschenlebens, abgehoben auf einem Turm. Die zweite Welt, wenn wir jetzt im Uhrzeigersinn weitergehen, die zweite Welt ist die Welt der Menschen. Ja, hier ist eine reiche Darstellung, die halt zeigt, im Leben, in der Welt der Menschen gibt es Geburt. Hier sehen wir eine Geburtsszene links. Wir sehen eben Alter, symbolisiert durch eine gebückt gehenden Menschen. Wir sehen Krankheit, hier liegt jemand. Wir sehen hier jemand, der eine in ein Tuch verpackte Leiche trägt. Also das Tod wird symbolisiert. Wir sehen hier einen Lehrer im Tempel, der Menschen belehrt. Ja. Eben die Welt, ja, wie wir sie kennen. Und wir sehen in der Welt den Buddha, der die Lehre den Menschen bringt. Im obersten Teil des Bildes. Die nächste Welt drunter ist die Welt der Hungergeister. Die Welt der Hungergeister ist geprägt von Gier. Sie wollen immer mehr und mehr und können nicht genug kriegen. Die Hungergeister werden gern dargestellt als Wesen mit riesigen Bäuchen, das zeigt ihren Bedarf, und ganz schmalen Hälsen, das zeigt, sie kriegen nichts, ja? Sie können nicht essen. Wenn sie sich irgendwelchen Dingen nähern, wie Wasser oder einem Baum, der Früchte trägt, dann kommen immer so Feuerpfeile hervor, die sie daran hindern. Das heißt, sie sind also geprägt von Gier und kriegen nicht genug. Ja? Das ist die Welt der Hungergeister. Unten, ganz groß und breit dargestellt, ist die Hölle. Die tibetische Hölle hat zwei Fraktionen. Eine Kältefraktion und eine Hitzefraktion. Also die Tibeter wissen sehr wohl, dass man unter Kälte auch sehr leiden kann. Sehr richtig. Und hier in blau gehalten mit den schneebedeckten Bergen ist die Kältehölle und in rot gehalten ist die Hitze- oder Feuerhölle. Ja, und dazwischen sieht man, wie alle möglichen Wesen da auf verschiedenste Arten gequält werden. Interessant ist bei dieser Darstellung auch, dass nicht nur in der Menschenwelt, sondern auch bei den Hungergeistern und auch in der Hölle immer Buddhas oder Bodhisattvas da sind, die die Menschen belehren. Also überall ist sozusagen Hoffnung, die symbolisieren die Hoffnung. Überall gibt es eine Möglichkeit, auch wieder an sich zu arbeiten, weiterzukommen und aufzusteigen. Die Chance gibt es überall, hier in der Hölle, bei den Hungergeistern und bei den Menschen. Die nächste Welt ist die Welt der Tiere. Ja, das ist eigentlich alles ganz schön und freundlich und nett. Das Problem bei der Tierwelt ist eigentlich nur, sie ist geprägt von Unwissenheit. Sie leben halt absolut unachtsam, unbewusst ihr Leben dahin. Aber auch dort gibt es einen Lehrer, einen Bodhisattva oder einen Buddha, der ihnen weiterhilft. Und das nächste Speichenrad zeigt die Welt der Halbgötter. Also halb, das ist wieder, das sind schwierig zu übersetzende Wörter. Wir hatten das ja schon bei den Göttern, also die heißen Devas. Und die Halbgötter heißen Asuras. Halbgötter sind also so ähnlich wie Götter, aber sie sind eine Stufe drunter. Warum auch immer. Das hat keinen tieferen Grund. Ist aber wichtig zum Verständnis ihrer Welt. Denn den Halbgöttern geht es eigentlich auch wunderbar. Die haben alles, was sie brauchen. Führen an sich ein problemloses Leben. Aber sie sind eine Stufe unter den Göttern. Und das ist ihr Problem. Das heißt, sie sind geprägt von Eifersucht. Sie wären so gerne Götter, aber sie wären so gerne bei den Göttern im Himmel, aber sie dürfen nicht. Und das wird symbolisiert hier durch die Krieger mit den Pfeilen. Also die Halbgötter kämpfen immer gegen die Götter. Sie wollen auch dazugehören, sie wollen auch dabei sein, sie wollen auch in den richtigen Himmel, oberste Stufe, kämpfen drum und verlieren aber immer. So ist das bei Mythen. Immer wieder das Gleiche, wie beim Murmeltier. Jeden Tag das Gleiche. Also, das ist die Welt der Halbgötter. Ja, das sind also die Lehre von den drei Daseinsbereichen, in denen man mit seinen Wiedergeburten kreisen kann. Wir wollen uns in diesem Retreat aber ganz konzentrieren auf das äußere Speichenrad, weil das eben hochinteressant ist. Das stellt die 12 Glieder des Entstehens in Abhängigkeit dar. Es ist eine wichtige, zentrale Lehre des Buddha. Über die wurde schon sehr viel geschrieben und sehr viel gelehrt. Es gibt viele verschiedene Arten des Verständnisses. Ich will die nicht einmal aufzählen. Wir wollen hier keine komplizierte, Textauslegung machen oder Theorien, Philosophien oder Theorien machen. Wir wollen einfach mal einen frischen Blick auf die 12 Glieder des Entstehens in Abhängigkeit werfen und schauen, was sie uns lehren können. Und ich möchte mit euch teilen, was ich da drin sehe und finde. Wir werden heute im Wesentlichen uns mit dem Verständnis beschäftigen und morgen im Wesentlichen mit dem Zusammenhang mit der Praxis. Das heißt, wir werden praktisch überblicksmäßig über unsere Praxis, über unsere Plum Village Dhyana Schulenpraxis drüber gehen und uns Gedanken machen, warum tun wir das? Warum ist es gut? Ja, warum ist es richtig? Ja. Die 12 Glieder des Entstehens werden sehr gerne erklärt im Uhrzeigersinn. Das machen wir aber nicht. Aus gutem Grund. Ja, aber ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, genau das ist jetzt die Falle, ich will gar nicht darauf eingehen, was andere machen, sondern wir wollen diese 12 Glieder des Entstehens in Abhängigkeit mit einem frischen Blick betrachten. Aber natürlich unser Wissen, was wir haben vom Buddha und unser Wissen über die mentalen Prozesse dabei einsetzen. Interessant ist zum Beispiel, dass wir vom Buddha wissen, dass er an diesem Entstehen in Abhängigkeit schon gearbeitet hat vor seiner Erleuchtung. Und dass er da 10 Glieder gefunden hat und dann stecken geblieben ist. Und nachher 2 zusätzliche noch gefunden hat. Ist auch schon mal interessant. Also 10 Glieder hat er vor seiner Erleuchtung gefunden. Ja, und wenn wir verstehen wollen, was er sich damals gedacht hat, dürfen wir ja jetzt nicht die Maßstäbe anlegen, was hat der Buddha später als reifer Mann gelehrt? Das hat er ja damals noch nicht gewusst. Sondern wir müssen ihn versuchen zu verstehen aus seiner Welt. Und seine Welt war zu dem Zeitpunkt das Indien vor 2500 Jahren. Damals ist man davon ausgegangen, dass in jedem Menschen eine Seele ist. Die Seele ist unsterblich, die Seele ist ganz eng mit Gott verbunden. Wie eng, gab es verschiedene Ansichten, das ist hierfür aber nicht so wichtig. Wichtig ist aber, dass die Seele unsterblich ist, dass die Seele inkarniert, das heißt in einen Körper kommt, dann als Mensch auf der Welt lebt nach dem Tod den Körper wieder verlässt und in einen neuen Körper kommt, reinkarniert, wiedergeboren wird auf Deutsch. Das hat man damals geglaubt. Und wir sehen es auch aus dem Text, auch der Buddha hat das geglaubt. Das war halt so. Damals Konsens. Ist die Welt der Reinkarnation. Und man ist davon ausgegangen, dass die Seele zwischen den Leben sehr wohl eine gewisse Menge Bewusstsein und auch Wissen und Erinnerungen mitnimmt in das nächste Leben. Es gibt immer wieder Berichte, dass in Indien Kinder auftauchen, die sich erinnern können an ihre letzte Existenz. Und das wird dann ganz groß beachtet. Ja, und auch untersucht. Heute natürlich auch versucht man das, ich sage mal, wissenschaftlich abzusichern, ob das wirklich stimmt oder ein Irrtum ist. Aber es hat so große Bedeutung eben deswegen, weil man davon ausgeht, dass grundsätzlich die Seele auch gewisse Menge Bewusstsein und Wissen mitnimmt, was nur beim normalen Mensch, bei einer normalen Reinkarnation verloren geht, vergessen geht. So, das ist die Welt. Und wichtig ist auch noch zu sehen, wenn man wirklich fest an die Reinkarnation glaubt und mit diesem Gedankenmodell auf das Leben schaut, ergibt sich eine ganz andere Identifikation. Wir, weitgehend materialistisch geprägten Menschen, sehen ja immer die Phase Geburt, Leben, Tod aus. Ja? Wir identifizieren uns im Grunde mit unserem Körper. Ja? Und dem, was dazugehört. Also der Geist und der Körper, ne? Diese Einheit, Körper und Geist. Bei dieser Reinkarnationslehre, wenn man daran glaubt, identifiziert man sich eigentlich mehr mit der Seele. Ja? Das dürfen wir nicht übersehen. Ich meine, diese Seele, ja, die ist göttlich, unsterblich, die wird wiedergeboren. Ja, das ist eigentlich, langfristig kommt es auf die Seele an, nicht auf den Körper. Ja? Wie es dieser Seele geht. Und zum Verständnis ist noch ein Aspekt wichtig, dass man die Welt, dass dieses Reinkarnieren eher kritisch sieht. Also das langfristige Ziel für die Seele ist eigentlich nicht ewig wiedergeboren zu werden, sondern so rein zu werden, dass sie am Schluss gar nicht mehr wiedergeboren wird. Und dann in irgendeiner Form herumschwirrt. Ja? Aber nicht mehr durch einen Körper sozusagen verunreinigt ist. Wie es genau geht, brauchen wir hier nicht erforschen. Da gab es natürlich auch in Indien immer verschiedene Ansichten und auch heute noch. Aber das ist so die Grundwelt, in der der Buddha groß geworden ist. Ja? Die Grundgedankenwelt. Und aus dieser Gedankenwelt kommt eben der Buddha heraus und stellt sich die Frage, wie kann man das Leiden überwinden? Ja? Und er ist zunächst an dieser Stelle. Und es gibt ein sehr schönes Sutra, was uns in diese Zeit einlädt und uns ja viel weiterhilft. Und das heißt Nagara Sutta, auf Deutsch einfach die Stadt. Also Nagara ist offenbar Pali für Stadt. Die Stadt. Und da lese ich jetzt mal eine kurze Passage vor. Vor meiner Erleuchtung, ihr Bhikkhus, da ich noch nicht vollkommen erleuchtet, noch ein Bodhisattva war, kam mir der Gedanke, in Mühsal wahrlich ist diese Welt geraten. Man wird geboren und altert und stirbt und scheidet aus dem Dasein und wird wiedergeboren. Aber man findet doch keinen Ausweg aus diesem Leiden. Wann wird man denn doch einen Ausweg finden aus diesem Leiden, aus Alter und Tod? Da kam mir, ihr Bhikkhus, dieser Gedanke. Was muss denn vorhanden sein, dass Alter und Tod entsteht? Aus welcher Ursache geht Alter und Tod hervor? Da ward mir, ihr Bhikkhus, nach reiflicher Erwägung die Erkenntnis zuteil, wenn Geburt vorhanden ist, dann entsteht Alter und Tod. Aus der Geburt als Ursache geht Alter und Tod hervor. Ja, damit hat er natürlich recht, das ist klar. Aus heutiger Sicht würden wir natürlich sagen, um Gottes Willen, was ist das für ein Gedankengang, wo soll der hinführen? Ja, sozusagen Depressionswarnstufe 5, ja. Schon, aber er ist halt eben aus der Welt einer unsterblichen Seele. Das ist es, ja. Da ist es natürlich anders gedacht, ja. Er sieht gleich die ganzen vielen Wiedergeburten, ja, und identifiziert sich mit seiner Seele. Darum geht es, ja, nicht um dieses eine Leben. Gut, also es geht, wie kommt man raus aus Alter und Tod? Und er sucht jetzt danach nach einer Ursache. Aber nicht im Sinne als Alleinursache. Deswegen muss man das Rad des Lebens auch von der, in der anderen Richtung sehen. Hier, also hier das oberste, links oben, ist im Rad des Lebens dargestellt der Tod. Man sieht, wie jemand eine in Leinen verpackte Leiche zu dem Leichenplatz bringt, wo man die Leichen einfach ablegt und dann die wilden Tiere kommen und die Leichen fressen. Und das Bild zuvor ist eine Geburtsszene. Ja? Es ist klar, weil Geburt eine Vorbedingung ist von Alter und Tod. Also der Buddha sucht nach einem Weg, wie man Alter und Tod vermeiden kann und forscht, was für erforderliche Ursachen gibt es, mit dem Hintergedanken, wenn man denn eine von denen abschaffen kann, irgendwie beseitigen kann, wegnehmen kann, dann entsteht kein Alter und Tod mehr. Das ist die Denkrichtung. Und die verfolgt er jetzt immer weiter. Also er hört nicht auf bei der Idee, ja, wenn keine Geburt da ist, gibt es auch kein Alter und Tod, sondern er geht weiter. Er fragt sich, ja, was muss denn vorhanden sein, dass Geburt entsteht? Und kommt drauf, vor der Geburt ist Werden. Hier dargestellt als eine schwangere Frau. Das neunte Bild, ja. Also wir können das sozusagen als Urzeit sehen, ja. Ja gut, ist jetzt auch schlecht Urzeit. Also das neunte hier, das hier, ne? Sehen wir die schwangere Frau. Ja, es ist ein Werden vor der Geburt. Gut, was ist vor dem Werden? Vor dem Werden ist ein Erfassen. Also das ist die Standardübersetzung hier, erfassen, ergreifen. Normalerweise hätten wir diesen Gedankengang schon längst abgebrochen, ja? Weil wir erstens moderne Menschen sind, die nicht an Wiedergeburt glauben. Und zweitens, weil sich natürlich die Frage stellt, ja, wie können wir jetzt reinschauen in die Zeit vor der Geburt? Ja, wie können wir in die Zeit vor der Zeugung hineinschauen? Ja, das Werden, wenn man das Werden jetzt mal als die Zeit im Mutterleib sieht, wie können wir in die Zeit davor hineinschauen? Wie soll das gehen? Eigentlich geht das ja gar nicht. Aber der Buddha sieht halt eben die unsterbliche Seele, die mit einer gewissen Menge Bewusstsein und Wissen, ja, stirbt ist jetzt das falsche Wort, ja, einen Körper verlässt, einen sterbenden Körper verlässt. Ja, aber dann ist da ja eine Seele mit Bewusstsein und Wissen, die irgendwie weitergeht und irgendwann wieder in einem Körper landet. Und er geht jetzt einfach weiter, indem er das Ganze als normalen Denkprozess betrachtet. Er sagt einfach, ne, da ist halt ein Bewusstsein ohne Körper. Ja? Was aber im Prinzip funktioniert wie ein normales Bewusstsein in einem Körper und geht auf die, mit diesem Gedankengang den Weg weiter. Natürlich kann man sich fragen, ob das so ist vor dem Werden, aber auf jeden Fall ist es interessant, was der Buddha sich gedacht hat über unser Denken. Denn wir kommen ja jetzt immer tiefer in unser Denken hinein, in den Gedankenprozess, der vor einer Handlung steht. Im Grunde ist jetzt dieser Übergang der, die Wiedergeburt oder das Eintreten von Körper und Geist in eine befruchtete Eizelle ist wie eine körperliche Handlung. Ja? Das ist eine Tat, die diese Seele mit gewissem Bewusstsein und Wissen, wie diese Seele vollbringt. Das ist in gewissem Sinne der Übergang. Ja? So können wir uns das vorstellen. Und so arbeitet der Buddha hier. So kommt er also von Alter und Tod zu Geburt, zu dem Werden, praktisch im Mutterleib. Und jetzt auf einmal kommt er zu Ergreifen, ja, was wir auch bezeichnen könnten dann als, ja, da steht ein Entschluss. Ein Entschluss, ich will wiedergeboren werden. Ja, ja, und den Entschluss wird hier symbolisiert durch einen Menschen, der einen Apfel am Baum ergreift. Ja? Ganz konkret ergreift. Und ja, und in Indien ist es auch heute so, dass man auch davon ausgeht, dass diese Seele im Grunde sich die Eltern aussucht. Ja, also es ist auch so ein Glaube, der da gut passt, ja, zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Ja, die Seele schwirrt da herum, ist in gewissem Sinne denkfähig, ja, und sucht sich, ja, ihr Elternhaus. Ne? Ja. Gut. Ja, und da steht ergreifen. Ergreifen ist also sozusagen der Entschluss zu einer Handlung. Wenn wir jetzt psychologisch sehen. Und ab jetzt gehen wir rein psychologisch weiter. Ne? Ergreifen. Vor dem Ergreifen steht der Durst. Der Durst ist jetzt das sehr, also symbolisiert ist der Durst durch, ja, eine Person, die zu trinken bekommt. Ja? Also da sieht man, wie jemand eine Tasse in der Hand hält und er bekommt aus einer Kanne wahrscheinlich Tee eingeschenkt. Also vor der Tat steht der Durst. Durst ist jetzt das konkrete Wort, ja, irgendeine Form von Wollen halt. Ne? Irgendeine Form von Wollen. Ich will jetzt etwas zu trinken. Ich will einen Apfel haben, drum strecke ich die Hand raus, ergreife ihn. Ja? Ein Wollen steht dahinter. Bevor wir etwas wollen, entsteht ein Gefühl. Ja? Das Gefühl löst das Wollen aus. Das Gefühl ist hier dargestellt durch eine Person, die einen Pfeil ins Auge bekommen hat. Die hat also einen Pfeil im Auge sitzen, das ist natürlich brutal. Klar, das heißt, die hat einen starken Schmerz, diese Person. Und aus dem starken Schmerz geboren wird der starke Wunsch, diesen Schmerz loszuwerden. Und daraus kommt eine Tat, zum Beispiel den Pfeil rauszuziehen. Ja? So ist dann in der anderen Richtung der Kreis zu verstehen, aber der kann immer wieder versanden. Der Buddha hat sich immer nur überlegt hier bei den 12 Gliedern, was ist eine der Vorbedingungen? So rum. Ne? In der anderen Richtung kann schon sein, dass eine Tat mehrere Vorbedingungen braucht. Ne? Und das schauen wir uns vielleicht nachher an. Also, oder es ist eigentlich klar, wir können es an dieser Stelle genauso machen. Ich meine, ein Gefühl führt nicht immer zu einem Verlangen. Ja? Das Gefühl ist einfach da, aber wir sind ja ganz gelassen und wissen, es geht auch wieder weg, macht ja nichts. Ne? Ja? Wir tun nicht immer nur, weil ein Gefühl da ist, auch entsteht nicht das Verlangen. Aber manchmal entsteht das Verlangen, dieses Gefühl will ich loswerden, beim Schmerz zum Beispiel. Manchmal entsteht das Verlangen, ja, dieses Gefühl will ich festhalten, das muss bleiben. Ja? Oder das will ich wieder. Ist klar, manchmal. Aber nicht immer. Aber der Buddha argumentiert ja rückwärts. Was ist eine notwendige Vorbedingung für Verlangen? Das ist ein Gefühl. Ja, es muss ein Gefühl da sein im Geist, das will ich haben oder das will ich weghaben. Vor dem Gefühl steht der Kontakt. Hier dargestellt durch ein Pärchen, was sich umarmt. Und zwar ist damit gemeint, der Kontakt von einem unserer Sinnesorgane, ja, oder allgemein der Kontakt von uns mit der Umwelt. Ja, Gefühl entsteht immer aus Kontakt mit etwas anderem. Also in diesem krassen Beispiel ist es der Pfeil, eine sehr krasse Form von Kontakt. Die Umarmung ist eine andere Form des Kontaktes, ne, entsteht dann ein anderes Gefühl draus. Ja. Und vor dem Kontakt sehen wir hier ein Haus und das symbolisiert die sechs Sinne. Wir haben ja im indischen Denken immer sechs Sinne. Die sechs Sinne sind die fünf, die wir kennen, also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten. Und der sechste Sinn ist das Denken. Ja, weil wir können ja das so, der Kontakt, wir können in Kontakt kommen praktisch mit über das Sehbewusstsein mit einem optischen Reiz und aus dem optischen Reiz, aus diesem Kontakt entsteht ein Gefühl. Ja, Mai Vichy zum Beispiel. Ja. Genauso kann das sein mit Hören, Riechen, Schmecken. Aber es kann auch sein mit einer Erinnerung. Im Geist kommt ein Gedanke auf, der gar nichts mit der Außenwelt zu tun hat. Eine Erinnerung. Peng, entsteht ein Gefühl. Ja? So, und das ist eben der sechste Sinn. Ja, das ist systematisch sehr sinnvoll, das so zu sehen, ja, weil in unserem Geist das schon verschiedene, ja, Inputs ist, wie man modern sagen würde, und der Geist selber liefert auch Input, genauso wie die fünf Sinne, die uns mit der Umwelt außerhalb vom Körper verbinden. Und, ja. Ja, jetzt stecken wir tief im Wahrnehmungsprozess und jetzt ist die Frage, was ist eine Vorbedingung für eine Bedingung für das Funktionieren der fünf Sinne? Das ist jetzt nicht mehr so einfach. Jetzt wird es schon spannend, richtig spannend. Und wir kommen zum Kern unseres Themas. Der Buddha nennt es Namarupa, also in Sanskrit, ne, oder Pali. Nama heißt einfach Name und Rupa Körper. Also Körper ist allerdings ein sehr allgemeines Wort, also das ist eher nicht, also nicht, bezieht sich nicht auf den menschlichen Körper, sondern eher auch, wir haben das ja auch, geometrische Körper, also alles Gegenständliche. Ne? Man könnte also Rupa genauso gut übersetzen, auch mit Gegenstand oder Ding einfach. Ne? Nama Rupa. Das heißt, er setzt zwei Wörter zusammen, die es gibt. Die Kombination ist aber neu. Das ist interessant. Also er fügt zwei Dinge zusammen. Namarupa, Körpername. Ja, und erklärt es hier gar nicht. Ja? Hier, es gibt verschiedene Übersetzungen. Also hier wird übersetzt zum Beispiel in dem Text... ja, wird also Namarupa mit Geist und Körper übersetzt. Und lässt uns dann eigentlich allein mit der Frage, was ist damit gemeint? Andererseits haben wir natürlich auch gewisse Erfahrungen mit unserem Wahrnehmungsprozess. Ja, also Namarupa ist hier im Bild einfach als Pärchen dargestellt, das zusammen einen Fluss überquert. Ja? Gibt keinen wirklichen Hinweis auf den Inhalt. Aber versuchen wir mal, uns ein bisschen reinzufühlen in unseren Wahrnehmungsprozess. Machen wir ein Beispiel. Ich sitze in einem Straßencafé mit einer Tasse Kaffee, genieße den Sonnenschein und sitze so da. Es gehen Menschen vorbei, viele Menschen. Ja? Es ist in München, sehr viele Menschen gehen vorbei. Ja, ich sitze da, genieße den Sonnenschein, den Kaffee. Es ist angenehm. Ich sehe die Menschen, aber denke mir eigentlich gar nichts dabei. Ne? Ganz normal. So, und auf einmal sehe ich den Arno. Ah, der Arno, hallo. Ja, was ist da passiert? Da hat eine Instanz in mir, nämlich das Sehbewusstsein, nennt man das im Buddhismus, das Sehbewusstsein, was also nicht unser normales Bewusstsein ist, was also praktisch im Unbewussten läuft, das Sehbewusstsein hat die, ich habe ja gesagt, ich habe geschaut und mir nichts dabei gedacht. Ich habe nicht jedes Gesicht analysiert, mir nichts dabei gedacht. Klar, tun wir ja nicht. Wäre ja Wahnsinn, das wäre ja richtig anstrengend. Aber die Gesichter sind vorbeigelaufen. Nichts hat etwas ausgelöst. Und auf einmal hat mein Sehbewusstsein gesehen, ach, das ist der Arno. Seine, hat ihn wiedererkannt. Und das ist der Punkt. Wir haben viele, viele Bilder in uns. Und unser Sehbewusstsein vergleicht die ganze Zeit. Und wenn es eine Übereinstimmung findet, die noch dazu, das ist auch noch ein interessanter Aspekt, mit einer Emotion verbunden ist, dann sagt es, hallo, Bewusstsein, jetzt ist was passiert. Ja? Und das ist der Moment, in dem ich den Arno erkenne. Ja? Bis dahin ist unbewusst gelaufen. Auf einmal ist in mir der Gedanke, huch, da ist der Arno. Ja? Und, da, und was davor ist und darunter ist, ist meinem Bewusstsein entzogen. Ja? Das ist tief im Unbewussten. Aber wir können es logisch erschließen, dass es so läuft. Ja? Aus verschiedenen Dingen. Ja? Ich werde noch ein paar Beispiele bringen. Aber zum Beispiel aus dem Ding, dass die ganze Zeit der Menschenstrom in aller Ruhe vorbeigeflossen ist. Also ob die ruhig waren, weiß ich nicht, aber ich war ruhig. Ja, die ganze Zeit fließt der Menschenstrom vorbei. Ich bin ganz ruhig, denke mir nichts, ja, analysiere keine Gesichter. Und auf einmal der Arno. Ne? Ja, und dann bin ich da. Ne? Und dann kommt irgendeine Reaktion. Ne? Dann ist praktisch der Arno erkannt. Ja. Also das Auge, ja, ist dann in Kontakt gekommen mit dem Bild vom Arno, ja. Das Gefühl ist ein positives Gefühl entstanden, ja. Dann haben wir hier, dann kam der Wunsch auf, ja, Arno, will ich reden, ja. Nee, ja. Und dann kommt die Handlung, winken, rufen, ja. Okay. Ich habe als Kind, ich meine, dass es tatsächlich so funktioniert, ist jetzt etwas, ja, was man sozusagen erforschen kann, ja, oder auch nicht, aber man kann es erforschen. Was ich als Kind zum Beispiel erfahren habe, ist, ich habe viel Lego gespielt und irgendwann ist mir klar geworden, und beim Lego-Spielen, man sucht ja immer wieder den passenden Stein, ja, das ist ja so ein Thema, ne? Also ein Riesenhaufen Lego-Steine und man sucht jetzt einen besonderen Stein. Und das sind oft 100. Ich hatte viel Lego, ja, meine Schwester hat auch immer Lego bekommen und dann habe ich dann allein damit gespielt. Also es war viel Lego. So, und da liegen dann mehrere hundert Steine und du suchst einen speziellen. Und ich bin draufgekommen, wenn ich ein abstraktes Verständnis habe von dem Stein, also mir nur merke, ja, wie der aussehen soll, in Begriffen, wie zum Beispiel 5 lang oder so, ja, und eine Reihe, manchmal sucht man und findet ihn nicht, obwohl er eh da ist. Ja? Wenn ich aber diesen Stein bildlich ganz klar vor mir sehe, wirklich das Bild voll visualisiere, genau den Stein brauche ich und ganz klar vor dem Auge habe, dann kann ich so kramen und finde ihn. Ja? Bin innerhalb von Sekunden, habe ich in 400 Steinen den richtigen gefunden. Wenn ich das Bild vor Augen habe. Warum? Mein Geist hat in der Phase nichts gedacht, der hat nur so gekramt. Aber mein Sehbewusstsein hat ein genaues, gestochen, scharfes Bild gehabt. Das suche ich. Und wenn genau dieses Teil drin ist, wird er im richtigen Augenblick schreiben, halt da und zack, hier ist es. Ja? Ein klares Bild muss da sein. Und dann schafft es das Sehbewusstsein alleine. Wenn es abstrakt bleibt, so nach dem Motto, ja, 5 Steine lang und eine Reihe breit, ja, dann ist das ganz schlecht, weil dann muss ja praktisch bei jedem Stein mein Bewusstsein eingeschaltet werden, mein normales Tagesbewusstsein. Ja, das ist ja Wahnsinn, das wird ja dann richtig anstrengend. Du musst ja, das ist ja so wie jeden Stein einzeln in die Hand nehmen und sagen, ist das der, ist es der, ist es der? Ja, das dauert ewig. So finde ich, macht keinen Spaß mehr, ne? Da hört man aufs Lego spielen. Das heißt also, worauf ich hinaus will, ist, Wahrnehmung ist im Grunde Erkennen, Wiedererkennen. Ja? Wiedererkennen von Dingen, die da sind, tief drinnen in uns. Und da wir 5 Sinne haben und dauernd Dinge da sind, die wir wiedererkennen, könnten, ja, wären wir theoretisch völlig überlastet mit ständigen Eindrücken. Und deswegen läuft das Ganze so ab, dass die Sachen gewichtet werden nach Stärke der Emotion. Und je stärker die Emotion ist, desto eher kommt es durch. Das heißt, wir finden also vor allem das, wo mit Emotionen verbunden sind. Ja? Aber vielleicht bringe ich erst noch mal ein Beispiel, damit es klar wird. Das ist schon wichtig, dieses Nama Rupa zu verstehen. Also das heißt, Nama Rupa bedeutet dann also im Grunde eben Rupa, Körper, Dinge, ja, Bilder, habe ich jetzt gesagt, ja. Aber beim Hören natürlich bezieht sich es auf Klänge. Dinge, die wir kennen, die verbunden sind mit Emotion und verbunden sind mit einem Namen. Ja? So. Und das ist Nama Rupa. Und das haben wir natürlich jede Menge in uns. Und ja, wenn wir dann Dinge sehen, die uns Dinge bewusst werden, dann heißt es, unsere 6 Bewusstseinsebenen haben da etwas wiedergefunden in Nama Rupa und präsentieren uns das jetzt. Schau mal, das ist passiert. Interessant zum Beispiel für das Funktionieren war auch ein Ereignis, wie ich Haus gebaut habe. Also ich war in der Planungsphase, der Architekt, ein Freund von mir, war da und hat mir Pläne wieder vorgestellt und dann auf einmal kam das Thema auf. Ja, und dann natürlich die Toilette auch, wo ist die Toilette? Und dann kam das Thema auf, ja, und dann braucht die Toilette eine Entlüftung, die führen wir da durchs Haus rauf und da kommt sie dann beim Dach raus und da kommt dann so ein Stutzen hin, wo dann die Luft abgeht. Und da sage ich, ja gut, aber was heißt, also und es ging darum, ja, Entlüftung, ist jetzt egal welche, was für eine Entlüftung. Also Entlüftung und da kommt so ein Stutzen beim Dach raus und den machen wir da an die und die Stelle. Und dann sage ich, was? Du willst auf mein schönes neues Haus, auf mein Dach, so einen Stutzen draufsetzen, so ein 50 cm hohes Teil, ja, zur Entlüftung, das schaut ja hässlich aus, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und er sagt einfach nur, ja, das macht man so, das hat jeder. Da sage ich, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Warum? Das hat niemand, ja? Also meine Reaktion war eigentlich die, warum habe ich das dann noch nie gesehen? Das kann nicht sein. Ich habe es nicht glauben können. Ach, was? Ein Dach, ne? Dachziegel und Schornstein. Vielleicht nur ein Dachflächenfenster. Fertig. Manche haben noch eine Antenne. Aber es kann doch nicht sein, dass da so komische, hässliche Stutzen da rausschauen, ja, zur Entlüftung der Toilette. Kann doch nicht die Lösung sein. War meine Meinung, ja, fest überzeugt. Aber gut, doch genügend selbstkritisch, dass ich das Thema vertagt habe und beim nächsten Spaziergang geschaut habe. Tja, nach einem kurzen Spaziergang war klar, die alle Leute haben das auf ihren Dächern. Auch mehrere, je nach Anzahl der Toiletten. Ich habe es aber nie gesehen. Naja klar, es war in meinem Namen Rupa war das nicht drin. Ich hatte noch nie davon gehört. Noch nie hat mich doch jemand darauf hingewiesen. Ich hatte halt ein Bild von einem Dach im Kopf. Ja, Ja, sicher, klar, aus Kinderbüchern oder so, ja, irgendwie, ne, man hat mal so ein Bild. Dann erkennt man immer wieder, das ist nicht mit starken Emotionen verbunden, wird also selten bewusst, ja, und dämmert so vor sich hin. Und das Bild bleibt dieses Bild, ja. Und wir sehen immer wieder Dächer und sofort bringt uns das Bewusstsein das Bild hoch und wir sind damit zufrieden und fertig. Schauen gar nicht weiter. Gut, sicherlich auch, weil es uns nicht interessiert. Man muss ja auch nicht alles sehen. Es wäre ja auch zu viel. Und wir können uns aber auch gut vorstellen, dass natürlich dieses System biologisch auch Sinn macht. Wenn man jetzt einfach mal sagt, ja, die zentrale Aufgabe von unserem Geist ist halt eben, uns zu helfen. Wir haben Millionen von Jahren als Jäger und Sammler ja, in Urwald und Savanne gelebt. Ja, es gibt unendlich viele Dinge zu sehen, unendlich viele Dinge zu hören, zu spüren. Ja, und da hat sich das halt rausgebildet, aber das haben die anderen Säugetiere sicher genauso, hat sich das halt rausgebildet, dass wir eben die Dinge, die wichtig sind, und wichtig geht nach Emotionen, ja, das, was gut schmeckt, das, was wehgetan hat, ja, wir alle kennen Brennnesseln. Wie viele Wildkräuter kennen wir eigentlich? Ja, wir kennen schön blühende Blumen, ja, Rosen, Tulpen und so, ja. Das kennen wir. Und wir kennen Brennnesseln. Ja, die anderen Wildkräuter, die da irgendwie so ein bisschen dazwischen stehen, weil sie eben nicht wehtun und nicht so schön sind wie eine Rose, ja, die gehen alle unter. Ja, warum? Klar, weil wir uns das merken, was mit Emotionen verbunden ist. Zum Beispiel, Mai, wie schön. Ja? Und natürlich die Brennnesseln. Ne? Wer sich da mal verbrannt hat, merkt sich das. Ne? Ja? Und unser Bewusstsein wird so weiterarbeiten, es speichert sich das und wird immer wieder die Brennnesseln ins Bewusstsein holen. Ja? Die werden wir dann auch sehen. Ja? Wir gehen den Weg entlang, so viele Büsche streifen wir, so viele Blumen streifen wir. Aber bei der Brennnessel, wenn wir kurz innehalten, weil eben unser Sehbewusstsein sagt, halt, Brennnessel, ja, tut weh. Ja? Also es ist ein sinnvolles, ja, das ist unsere Säugetiernatur. Also ich bin überzeugt davon, dass nicht nur wir so funktionieren, sondern all die Säugetiere auch. Ne? Im Grunde haben wir diese gleiche Natur. Nama Rupa. Die moderne Lernforschung, die moderne Psychologie hat für die Lernforschung das auch erkannt. Und ich habe einen Artikel bekommen, der überhaupt nichts mit Buddhismus zu tun hat und auch mit Psychologie, sondern der gerichtet war an alle Vortragenden der Volkshochschulen in München. Und im Grunde wurde kurz übersichtlich dargelegt, dass also eine neue Erkenntnis der Wissenschaft ist, die Menschen merken sich einfach nur das, was mit Emotionen verbunden ist. Ja, wirklich. Also das ist die Kurzfassung. Ja, das. Aber es ist ja auch logisch, ja. Weil langweilige Dinge gibt es ja wirklich genug auf der Welt, ja? Ne? Und wir können uns nicht alles merken. Gut, wir werden auf jeden Fall diesen ich werde jetzt noch einen Schritt weitergehen, werden ein bisschen weitergehen, aber wir werden natürlich dieses Thema hier gerade mit Nama Rupa und was drüber ist, werden wir alles noch genauer besprechen. Gut, aber im Prinzip ist einmal klar, sehen ist also erkennen. Und unsere 5 oder 6 Sinne funktionieren auf der Basis des Wiedererkennens von Dingen, die in irgendeiner Form schon in uns gespeichert sind. Und sie liefern dann eben sofort als Information, ob das angenehm oder unangenehm ist. Ich meine, es geht noch detaillierter, ja, aber im Prinzip die Emotion, die damit verbundene Emotion kriegen wir dargeboten, damit wir wissen, hier ist sozusagen diese Emotion da, ne? Ja, ein roter, rot-gelber Apfel an einem Baum, ne? Die Emotion, die mit dem Geschmack kommt dann sofort, ja? Ja, und dann entsteht Ergreifen zu dem Apfel. Gut, also der Buddha war bei Nama Rupa. Man hat gesagt, okay, Nama Rupa ist eine Vorbedingung, dass die Sinne funktionieren. Ja, die Sinne tun vergleichen, wiedererkennen aus Nama Rupa. Was ist jetzt für Nama Rupa eine Vorbedingung? Ja, und das ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist hier dargestellt durch einen Affen, der von Ast zu Ast hüpft. Ja, sicherlich oft ist unser Bewusstsein so, dass es wie ein Affe von Ast zu Ast hüpft. Manchmal ist es auch ruhiger. Ja, das Bewusstsein ist eine Grundlage für Namarupa. Denn die Frage ist ja, wo kommt Namarupa her? Das ist ja der nächste Schritt. Wo kommt Namarupa her? Wie entwickelt sich das? Es ist ja nicht vom Himmel gefallen. Nein. Im Grunde entsteht es eben aus den Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Als Kinder wird es, ich sag mal, rasant schnell aufgebaut. Kinder übernehmen im Grunde die Emotionen der Eltern eigentlich. Also das ist auch so ein Ergebnis der modernen Psychologie, dass Kinder sehr schnell lernen, den Gesichtsausdruck der Mutter vor allem zu deuten. Und wenn jetzt irgendetwas passiert, weiß nicht, ob das jemand schon mal beobachtet hat, wenn ein Kind hinfällt am Spielplatz, das Erste, was es macht, ist meistens, es schaut zur Mutter. Es schaut nicht auf die Beine oder so. Ja? Und es schreit auch nicht sofort. Es schaut zur Mutter. Weil das die grundlegendste Instinkt ist beim Aufbau von Namarupa in frühen Jahren. Es kann schon den Gesichtsausdruck der Mutter deuten, zumindest in Bezug auf gut oder schlecht. Ja, und es fällt hin, ist was Besonderes passiert. Es hat Emotionen, also es hat Emotionen ist das falsche Wort. Es spürt etwas und jetzt der Blick zur Mutter. Ist das schlimm oder ist das okay? Ja, und da überträgt sich dann, wie die Mutter das sieht. Die eine Mutter sagt, passt schon. Stehst nicht wieder auf, ne? Steht das Kind auf. Alles nicht so schlimm. Die haben gesagt, um Gottes Willen, ja? Ja, klar. Und dann lernt das Kind, das ist schlimm. Hinfallen ist schlimm. So schnell geht es, ja? Und also die Kinder übernehmen am Anfang ganz schnell diese Bewertungen, von den Eltern, also vor allem natürlich von der Mutter, aber letztlich von den Eltern, wer halt da ist, übernehmen diese Bewertung und bauen damit sehr schnell Namarupa auf. Wie zum Beispiel, hinfallen ist schlimm oder hinfallen macht nichts. Ne? Ist in Ordnung. Ne? Und so weiter und so fort. Wir eben die Bilderbücher, oft, wenn wir ein Tier sehen, fällt uns dann wieder ein Bild ein, ist ein Bilderbuch. Ja, wo wir das erste Mal mit dem Tier konfrontiert wurden. Ne? Die Schwalbe in irgendeinem Bilderbuch, was wir als Kind immer wieder angeschaut haben. Sehen wir immer wieder, wenn wir eine Schwalbe sehen. Und da passieren natürlich auch viele Fehler, wie zum Beispiel bei mir mit meinem Dach. Das ist nie reingekommen in mein Namarupa, dass da eben solche Entlüftungsrohre sind. Also wir bauen Namarupa auf über unser Bewusstsein. Und das nennen wir Lernen. Das ist im Grunde das Lernen. Es kommt auch wieder Neues rein. Es kommt auch wieder Neues rein in das Namarupa, was dann die zukünftigen Sinneskontakte, die zukünftigen Erfahrungen beeinflusst. Und das kommt von unserem Bewusstsein.